Und ich habe da auch mit unserem Account Manager bei Traffic Junkie gesprochen, beziehungsweise unserem Ansprechpartner. Und er hat auch schon gesagt, mit $500 am Tag Werbebudget könnte man theoretisch ganz Pornhub Deutschland dominieren.
Data-Driven Marketing ist für fast jede Branche ein brandaktuelles Thema. Doch die Herausforderungen werden jeden Tag komplexer. Jonas Raschedi zeigt gemeinsam mit anderen Experten, wie man diese Herausforderungen mit der Hilfe von Daten meistert.
Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Driven Marketing Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschalten habt. Mein Name ist wie eh und je Jonas Raschedi. Ich bin froh, auch heute mal wieder einen spannenden Experten beziehungsweise eine spannende Expertin zu haben. Das freut mich umso mehr, nochmal ein bisschen die Diversität hier zu pushen. Hi Vivian.
Hi Jonas, schön, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr über die Einladung. Das ist jetzt auch der erste Podcast in meinem Leben, in dem ich dabei sein darf. Neben Clubhouse, was ja auch als Podcast-Format für viele zählt. Und ich bin gespannt auf unser Gespräch und unseren Austausch.
Ja, cool. Um die anderen mal abzuholen, die kennen mich ja schon, darfst du dich, glaube ich, einmal kurz gerne vorstellen. Wer bist du? Was machst du? Was hast du eigentlich gerade beruflich mit Daten zu tun?
Ja, ich kann mich gerne vorstellen. Also, ich bin Vivian, ich bin 22 Jahre alt und ich bin jetzt Leiter des digitalen Marketing bei Dr. You. Vorher habe ich für die Deutsche Bank gearbeitet und hatte schon immer so eine Begeisterung, sage ich jetzt mal, einfach für Themen rund um Zahlen beziehungsweise Performance messbar zu machen in Zahlen. Und dadurch, dass ich jetzt halt mich um alle Marketingkampagnen kümmere, alle Marketingkampagnen kontrolliere, einstelle und das für jeden Kanal einzeln mache, in Kombination mit den anderen, ist mein ganzer Tag eigentlich durch Daten und Zahlen bestimmt.
Ja, das ist, wenn man so digitales Marketing und Bank sich anschaut, ohne jetzt irgendwie no front, aber das ist ja eigentlich so ein bisschen das Gegenteil, was man sich so vorstellt, oder? Eigentlich
hat
Banken nicht so viel mit Kreativität zu tun, kann man das sagen, wie das Digitale?
Auf jeden Fall. Also dazu kann ich ja vielleicht einfach noch ein bisschen was zu meinem Background ausführen. Also ich habe mit 18 angefangen, meine Ausbildung als Bankkauffrau bei der Deutschen Bank zu machen. Und ich habe dann halt immer ganz normal eine 40-Stunden-Woche gehabt, musste auch lernen für die Berufsschule. Aber ich habe einfach gemerkt, also irgendwie bin ich noch nicht ausgelastet. Das hat mir einfach vorne und hinten nicht gereicht, das Arbeitspensum. Und dann habe ich halt einfach gedacht, ja, ich glaube auch, irgendwie wird alles digital und so die Filialbank konnte ich mir nicht mehr vorstellen in 20 Jahren. Da wurde es auch schon diskutiert, dass immer halt Filialen geschlossen wurden. Dann habe ich halt angefangen, nebenbei noch Kurse zu belegen und mir halt meine Qualifikationen im digitalen Marketing zu erarbeiten. Dann habe ich einfach 2 Jahre lang, solange wie die Ausbildung ging, halt abends digitales Marketing gelernt. Habe nebenbei Instagram-Accounts aufgebaut für andere, aber auch für mich selber sehr, sehr erfolgreich und sehr, sehr zügig. Habe dann halt da komplett in diesem Bereich Community-Management und Marketing-Strategien erarbeiten, auch schon gefreelanced während meiner Ausbildung, ganz heimlich und beziehungsweise so, dass es nicht ins Gewicht geht. Und habe dann halt immer mehr und mehr mich in diesen Marketing-Kosmos verloren. Dann war ich teilweise auch bis 2 Uhr, 3 Uhr morgens wach, weil meine Leidenschaft so groß war. Und dann ging das halt los. Dann habe ich halt gesehen, okay, gut, da sind demografische Daten. Aber auch unsere Kunden bei der Bank wurden halt in verschiedene Kundensegmente unterteilt, wo wir auch immer verschiedene Daten hatten. Also auch alle Kunden wurden halt in diese Segmente aufgeteilt. Und dann dachte ich so, hey, irgendwie werden ja alle Menschen, egal wo, um denen wirklich ein gutes Erlebnis zu schaffen, in diese verschiedenen Kundengruppen aufgeteilt und dann bedarfsgerecht angespannt. Also hatte ich irgendwie dieses Zielgruppenverständnis, was man ja im Marketing braucht, eigentlich in beiden Jobs. Und das Gute war wirklich, dass ich einmal das Kaufmännische und Performance ja orientierte von der Bank gelernt habe, was natürlich viel Sales-orientiert in der Ausbildung war. Aber das andere Gute war halt auch, dass ein Teil der Ausbildung wirklich ein Marketing-Zusatzkurs war, den ich auch noch gemacht habe in der Berufsschule, sodass ich halt auch neben meiner Nachttätigkeit alles sehr gut kombinieren konnte. Und dann wurde ich halt einfach darüber, dass halt die Performance meiner Seiten, die ich gemanagt habe für andere und die ich selber hochgezogen habe, so gut war, wurde ich halt einfach von der Bank abgeworben von den Jungs von Dr. You, wo ich jetzt einfach erfolgreich in diesem digitalen Umfeld auf der Plattform rezeptpflichtige Medikamente vermarkte. Und da ist es auch so, dass ich durch diese Tätigkeit gelernt habe, dass auch dort eigentlich alles darum ankommt, dass man die Daten von der Zielgruppe, die man ansprechen möchte, richtig festmacht, um dann halt wirklich bedarfsgerecht wieder Menschen ansprechen zu können auf dem Kommunikationsweg ihrer Wahl. Und genau das kann man halt aus diesen Daten genauso lesen wie in den vergangenen Jahren vorher schon. Nur, dass ich jetzt halt den Vorteil habe, dass ich einfach meine Kreativität noch einfließen kann. Naja, um halt Sachen wie Pille, Medikamente gegen Blasenentzündungen, aber auch eher sensiblere Sachen wie Viagra und Co. auf dieser Plattform zu verkaufen, um halt das Leben sehr, sehr vieler Patienten in Deutschland angenehmer zu machen, da einfach niemand mehr im Wartezimmer sitzen muss. Genau, das so kurz gesagt.
Ja, wenn man sich das Thema anguckt, ist es ja ein sensibles Thema. Können wir nachher auch nochmal drüber sprechen, weil jetzt haben wir ja die Situation, dass ihr eigentlich mit eurem Startup das Problem löst, dass sie nicht mehr im Wartezimmer sitzen müssen, sich sozusagen des Schamgefühls sozusagen außerhalb des Internets nicht ergeben müssen. Aber ist ja eigentlich online dann vielleicht, weiß man ja nicht, versucht ihr ja die trotzdem zu targetieren, irgendwie Lookalikes draufzubauen, und damit die Daten ja auch in einer Art und Weise wieder nutzen. Glaubst du, dass es irgendwie einen Unterschied macht?
Also es macht definitiv einen enormen Unterschied, weil dadurch, dass wir halt in diesem hochmedizinischen Sektor unterwegs sind, der halt in Deutschland hochreguliert ist, haben wir halt auch besondere Anforderungen an unsere Daten, genauso wie an den Datenschutz unserer Kunden. Also dieses Thema Datensensibilität begleitet mich wirklich seit Tag 1, aber dadurch, dass ich ja auch schon die hochsensiblen Finanzdaten der Kunden gewohnt bin, ist es für mich sehr, sehr einfach gewesen, dort einzusteigen, weil ich halt ja ich kenne es halt nicht anders aufgrund meines Backgrounds. Und natürlich kann man mit Lookalikes targeten, aber man kann es halt nicht auf dem herkömmlichen Weg machen, sondern man muss halt beispielsweise besondere Wege gehen. Man kann halt einfach auf E-Mail-Newsletter-Sign-Ups targeten, beziehungsweise eine Kampagne erstellen für E-Mail-Newsletter-Sign-Ups. Und wenn man dann halt immer neue 500 E-Mails hat, kann man die halt einfach bei Facebook hochladen und auf dieser Basis der E-Mails eine Audience erstellen, in der Hoffnung, dass die Leute mit derselben E-Mail-Adresse bei Facebook angemeldet sind, weil ein direktes Targeting ist uns aufgrund der medizinischen Regulierung untersagt. Also da ist wirklich einfach die Krux, dass wir immer neue Wege gehen müssen, um wirklich die Kunden zu erreichen, beziehungsweise erstmal auf diese Problemlösung aufmerksam zu machen, dass man sich nicht mehr im Wartezimmer anstecken muss. Und das ist wirklich so eine Sache, da brenne ich wirklich leidenschaftlich hinter, weil ich halt einfach der Meinung bin, dass man sich so die ein oder andere Erkältung sparen kann, aber auch das ein oder andere peinliche Gespräch, wenn man einfach nur sein Folgerezept möchte von einem Medikament, was eher über das unangenehme Arztgespräch geschafft wird, als über die Untersuchung, die man dann in der Praxis hat. Als Ergänzung zu meiner Aussage eben, gemeinsam mit dem Datenschutzbeauftragten und einem Anwalt für Datenschutz haben wir natürlich auch darauf geachtet, dass alle nötigen Regulatoriken erfüllt sind. Also dies kann man natürlich nur machen für alle, die das auch eingewilligt haben. Und das ist halt bei uns auf der Website so implementiert, dass man das vorher einwilligen muss. Und erst dann können wir wirklich diese Facebook-Marketing-Kampagne so durchführen, beziehungsweise die Lookalike-Audience erstellen. Also wir machen hier nichts ohne die Einwilligung der Leute.
Sehr cool, Dankeschön. Spannendes Thema, ne? Also das heißt, ihr macht das natürlich einmal so ein bisschen über E-Mail-Sign-Ups. Das heißt, ihr targetiert ein bestimmtes Thema, sind ja, ich glaube, du kannst da sehr offen drüber sprechen. Bei mir ist ja auch noch ein gewisses Schamgefühl da, irgendwie hier Blasenprobleme oder Blasenentzündung ist ja jetzt nicht so das Thema, aber dann, wenn es hier um und Verhütung auch nicht, aber wenn es dann hier vorzeitiger Samenerguss, sehe ich gerade auf eurer Webseite, oder Erektionsstörung, das ist dann schon ein Thema, wo vielleicht höchstwahrscheinlich viele Männer nicht drauf reagieren. Das heißt, euer Eure Zielgruppe ist da groß. Wie muss ich mir sowas vorstellen? Gibt es da, es geht jetzt nicht um das Problem an sich, sondern es gibt da viele, die dann wirklich diese Anonymität schätzen?
Genau, also tatsächlich ist es halt vielen Männern unangenehm, das halt mit ihrem Arzt zu besprechen, oder viele Männer wissen auch gar nicht, habe ich jetzt wirklich Erektionsstörungen, habe ich keine. Natürlich ist auch immer viel ein Druck, der von außen kommt, und ein Druck, den wirklich diese Gesellschaft da auf die armen Männer aufbaut, weil eigentlich manche Sachen sind ganz natürlich. Aber wenn halt ein Mann jetzt, sage ich jetzt mal, nur das Ganze auch austesten möchte, dann würden wir halt beispielsweise aber auch mit den Blogartikeln, die wir jetzt Stück für Stück hochladen, erstmal darüber aufklären, dass ein Mann einfach bei uns auch Informationen über das Thema bekommt. Und bevor er da halt wirklich in dieses unangenehme Arztgespräch geht oder schon 5-mal in einem unangenehmen Arztgespräch war, das diagnostiziert bekommen hat und einfach nur zum 6. Mal jetzt das Medikament wirklich gegen Erektionsstörung möchte, kann er das dann halt bei uns über diesen digitalen Weg bekommen. Da nochmal, um den Customer Flow zu erklären, wir haben da halt einen Fragebogen, den müssen die Menschen ausfüllen. Das ist, ersetzt das ärztliche Anamnesegespräch, und hinterher wird das dann von unseren Fachärzten freigegeben. Und wenn halt alles freigegeben wird, wird es im Hintergrund in unsere Apotheken weitergeleitet, und dann am nächsten Tag oder in 2 Werktagen spätestens ist es dann auch bei den Patienten. Also wir wollen da wirklich einfach dieses Ausstellen der Folgerezepte erleichtern, um halt den Leuten es angenehmer zu machen und nicht immer und immer wieder wirklich diese Wunden aufzureißen, wenn man die ein oder andere Diagnose schon vom Arzt bekommen hat. Also ja, es ist halt einfach ein angenehmer Weg, digital sich sein Folgerezept zu beschaffen. Und ich finde halt auch einfach, dass es völlig normal ist, dass halt jeder 4. Mann in seinem Leben von Erektionsstörungen betroffen ist. Also ich finde, das kann man auch einfach mal ganz ehrlich sagen. Wir sind alle nur Menschen. Frauen haben auch ihre Probleme, die von Jahr zu Jahr kommen. Und man sollte sich da einfach nicht unter Leistungsdruck setzen oder einfach mit seinem Partner kommunizieren. Aber selbst wenn alles nicht mehr hilft, dann muss halt eine Lösung her. Und wir versuchen die halt einfach nur auf die einfachste Art und Weise online anzubieten. Und ich finde einfach im Bereich der Medizin, wenn man sich das anschaut, die Praxen sehen alle noch aus wie vor 20, 30 Jahren. An irgendeinem Punkt im Leben der Menschen wird immer ein Folgerezept für irgendwas ausgestellt. Warum also nicht der Vorreiter sein mit noch ein paar anderen von unseren Konkurrenten und auch mal das Gesundheitswesen in Deutschland voranzutreiben, so dass halt die Arztpraxen entlastet werden und dann wieder für mehr Zeit in anderen Gesprächen, wo vielleicht die Diagnose länger gebraucht wird, sorgen. Also ich finde es halt ein ganz wichtiges Thema und will auch einfach nochmal an alle Männer und Frauen appellieren, dass all diese Themen auf unserer Website völlig normal sind und dass sich da niemand für schämen muss, Erektionsstörungen, Blasenentzündung und Sonstiges.
Weitet ihr das dann nochmal irgendwie aus? Also kommen da nochmal irgendwie mehr Themen, allgemeine Themen dazu? Ich finde die Idee eigentlich gar nicht so schlecht, weil jetzt zum Beispiel an was ganz, ganz Simples gedacht, wie Physiotherapie, die ja nicht nach dem ersten Rezept eigentlich fertig ist. Die müsste man eigentlich ja nach dem zweiten Rezept, wenn man irgendwie eine OP hatte, was auch immer, und dass man da nicht zum Arzt muss, sondern irgendwie das Folgerezept online beantragen kann. Gibt es sowas auch? Ist da schon die Idee da oder bin ich da schon zu weit strategisch mit meinen Fragen?
Da hast du jetzt eine interessante Topic angeschnitten, Jonas. Aktuell arbeiten wir aber gerade sehr, sehr viel im Bereich der Sexualmedizin und wollen uns dahin auch weiterentwickeln, weil das natürlich viel online gemacht werden kann tatsächlich und halt die Leute dort halt die größte Peinlichkeit verspüren. Also da ist der Painpoint am größten und rein statistisch gesehen lohnt es sich bei uns auch, das mit auszubauen, weil wir uns eh schon aktuell in der Area positioniert haben. Aber ja, natürlich ist es da dann halt deutlich schwieriger und auch sehr, sehr wichtig, dass wir da die Daten schützen, aber dass wir halt auch Daten über unsere Zielgruppe sammeln, aber im Zweifelsfall über Analytics und andere Google-Tools bekommen wir schon sehr, sehr viele demografische Informationen und deswegen ist es halt umso wichtiger, dass man sich halt einfach über diese demografischen Daten in seine Zielgruppe reinversetzt, um dann halt wirklich alle Informationen so auszuwerten, um die ganzen Kampagnen besser zu machen. Also ich würde sagen, dass neben Daten Empathie in dem Job, den ich jetzt gerade habe, eine sehr, sehr große Rolle spielt, weil ich halt nicht jeden Datensatz erheben kann, so wie der klassische Marketer.
Ja, ja. Jetzt Es ist ja ein spannender Case und jetzt kommt es natürlich für spannende Daten. Jetzt kommt meine Frage. Wir haben ja vom Vorabgespräch schon einmal, hast du schon so leicht was angeteasert. Jetzt die Frage. Das heißt, ihr schaltet höchstwahrscheinlich Werbung auch nicht oder ihr könnt sogar Werbung da schalten, wo manch andere Brands sich nicht trauen, Werbung zu schalten, oder?
Genau, auf jeden Fall. Also neben den klassischen Facebook-Ads und Google-Ads, so wie sie jeder kennt und dem Tanz damit, dass das Werbekonto nicht gesperrt wird und der Erklärungsnot über aktuelle Lizenzen, die wir haben, die aber noch keiner kennt bei diesen Plattformen, haben wir halt auch neue Marketingkanäle getestet. Also ich habe beispielsweise versucht, ein Affiliate-Marketing aufzusetzen bei einem Affiliate-Marketing-Anbieter hier in Deutschland. Aber ich habe auch unter anderem wirklich das Adult Entertaining Ad Network Traffic Junkie getestet. Dort werden halt Werbungen auf, ich sage jetzt mal Pornhub und anderen deutschsprachigen Adult Entertainment Seiten ausgesendet, beziehungsweise kann man einstellen, dass sie auf den deutschen Ablegern ausstrahlen. Und da ist wirklich sehr, sehr spannend, wie viele Impressionen man mit seinen Brand Awareness Kampagnen dort bekommt in Relation zu Facebook. Also die Ads dort sind ungefähr 10-mal so günstig. Und ich habe da auch mit unserem Account Manager bei Traffic Junkie gesprochen, beziehungsweise unserem Ansprechpartner. Und er hat auch schon gesagt, mit $500 am Tag Werbebudget könnte man theoretisch ganz Pornhub Deutschland dominieren. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, dass halt viele Konzerne diese Werbung noch gar nicht für sich nutzen, ist dort halt ein enormes Potenzial auf diesen Plattformen. Also beispielsweise gab es da auch mal eine Black Friday Aktion, sodass ich $50 Free Budget bekommen habe, was ich einfach schon aus Neugierde zum Testen verbraten habe. Da habe ich ganz lange drüber nachgedacht. Und dann habe ich einfach nur geschaut, wie viel ich wirklich mit meinen HTML5-Bannern dort erreichen kann. Und mit $50 habe ich wirklich über 1 Million Impressionen bekommen. Also es sind natürlich verschiedene Individuen. Also es ist jetzt nicht immer ein Single View, sondern es wird auch manchmal mehrfach von derselben Person dort gesehen. Aber dennoch kann man sich ja ungefähr hochrechnen oder weiß jeder erfahrene Marketer, wie viel man für 1 Million Impressionen bei Facebook zahlt. Also dort ist halt einfach eine enorme Chance und beispielsweise habe ich halt auch schon von vielen Business Cases gelesen, wie halt gerade Lieferdienste regional dort ihre ganzen Businesses hochskaliert haben, weil du dort ganz interessant targeten kannst, Jonas. Also du kannst nach Postleitzahlen targeten, du kannst nach Betriebssystem vom Browser targeten. Also du hast da sehr, sehr viele Informationen, um wirklich da ganz gezielt deine Kunden zu erreichen, beziehungsweise die fleißigen Watcher auf Pornhub und Co. Das spielt uns natürlich auch noch als Marketern der Lockdown in die Karten. Aber dort ist auf jeden Fall mit wenig Geld eine Menge an Brand Awareness und Impressionskampagnen zu holen.
Ja, ultra spannend. Das heißt eigentlich, wenn man so ein bisschen zusammenfasst, und das ist ja auch wieder die Daten und Daten lügen nicht, das heißt, du schaffst auf den genannten Webseiten ultra gute TKP-Preise zu erzielen. Das ist ja die erste, um so ein bisschen Reach zu erreichen. Und wie konvertieren die dann auch? Also hast du das Gefühl, dass, könnt ihr jetzt mal ganz frech behaupten, dass genau die Leute eure Zielgruppe sind und deswegen die Filme geguckt werden und dadurch eine sehr gute CTR ist oder sogar irgendwie auch Lead-Generierung danach rauspurzelt? Kannst du da was drüber sagen oder ist es ein Geheimnis?
Also die CTR ist deutlich schlechter als auf Facebook. Aber um halt erstmal den Fuß in die Tür zu bekommen bei den Leuten und erstmal einfach Awareness für dieses Thema zu schaffen, ist es halt eine wirklich sehr, sehr viel günstigere Variante. Ich meine, wir wissen ja auch alle, dass es mehrere Sichtkontakte einer Werbung manchmal braucht, bis halt wirklich der Kunde auf die Werbung auf die Seite geht. Aber was ich hinterher beobachten konnte, ist, dass halt dann, als ich nur diese Kampagne geschaltet hatte, dass dann die Zeit auf der Website-Dauer, also die allgemeine Session auf der Website, deutlich länger wurde. Also so viel kann ich ja preisgeben. Also die Leute, die dann halt wirklich unsere Zielgruppe waren, waren halt dann auch direkt weitaus interessierter an der Lösung. Und das liegt natürlich auch an dem, an dem Zustand, in dem sie gerade waren oder die Intention, die sie auf der Plattform verfolgt haben. Da ist dann natürlich das Interesse an gewissen Lösungen sehr, sehr viel größer, als wenn man gerade eventuell von Facebook in der Bahn erwischt wird. Da ist man ja weitaus intimer unterwegs, wenn man sich jetzt halt auf Pornhub-Inhalte streamt, sag ich jetzt mal.
Das stimmt, ja. So ein bisschen Data Insights, was ist für euch so, was war so das, der größte Aha-Effekt mit den Daten, den du jetzt mit deinem neuen Job hattest?
Das kann ich gar nicht so genau sagen, was der größte Aha-Effekt war. Ich glaube wirklich, dass durch diese ganzen Regulatoriken, dass meine Frustrationstoleranz wirklich enorm gestiegen ist, weil ich halt vorher einfach eher klassische Dinge vermarktet habe und gewohnte Wege gegangen bin. Und diese medizinische Sache zu vermarkten, ist halt auch für viele Agenturen, mit denen ich spreche, sehr, sehr herausfordernd. Und wir haben da teilweise wirklich mit Google-Partnern und Co. zusammengearbeitet. Genau, also wir haben halt die Website selber programmiert und dadurch haben wir halt einen sehr, sehr großen Vorteil für unsere Kunden und auch für die Sicherheit. Aber dadurch ist es halt so, dass viele Marketing-Plugins halt auf WordPress laufen. Müssen wir zum Beispiel bei Kooperationspartnern wie HubSpot, mussten wir auch erst bei den Developern fragen, ob das überhaupt möglich ist, bevor wir das überhaupt implementieren können, weil halt die Support-Mitarbeiter zum Beispiel dort auch nicht auf Anhieb wussten, ob das so einfach klappt. Aber beispielsweise auf Facebook müssen wir auch unsere Events dort selber einstellen. Also wir können nicht einfach mit dem Event-Manager arbeiten, sondern wir müssen das halt wieder alles customizen. Und ich glaube, dadurch, dass wir alles customizen, gehen wir einfach besonders bedacht vor und sehr, sehr viel reflektierter, als wenn man vielleicht alles sehr automatisiert abwickeln könnte. Ich glaube, das größte Aha-Erlebnis ist das wirklich, dass man sich viel, viel Dollar in den Kunden reinversetzen muss, weil man halt sehr viel wirklich in die Daten, die wir haben, rein interpretieren muss, weil wir nicht ganz so viele Daten wie andere erheben können insgesamt.
Verstanden. Hast du das ist ja auch bei dir ein bisschen autodidaktisch, wenn man so drüber nachdenkt. Du hast viel nebenher bei der Bank gemacht, viel mit Instagram, Social Media. Da war ja auch schon mehr oder weniger klar, was sind denn die relevanten KPIs, sagt man ja immer so schön. Also Metriken, was stellt einen erfolgreichen Instagram-Account dar? Das ist ja meistens, hatte ich jetzt am Anfang mal so verstanden, die Follower, gar nicht so sozusagen, wen folgen die oder. Also du kannst ja eben jemanden folgen und dir wird gefolgt, sozusagen wie viele Leute folgen dir. Dann ist aber auch immer, glaube ich, immer unterschätzt, und da wollte ich jetzt mit dir ein bisschen in die Diskussion geben, so das Thema eigentlich auch wie so die nicht Retention, aber das Engagement Rate, oder? Also wie ist so sind denn überhaupt dann auch Likes auf den Bildern, Kommentare oder auf was hast du da geachtet?
Also das ist wirklich eine sehr, sehr gute Frage, Jonas. Ich habe da eigentlich auf alles geachtet, weil zum Beispiel bei meinem erfolgreichsten Blog, den ich jetzt aber leider aufgeben musste wegen meiner aktuellen Tätigkeit, den habe ich wirklich in anderthalb Jahren organisch auf 160.000 Abonnenten gegrowt. Ein Interior-Blog war das. Und dort habe ich wirklich sehr krass auf das Follower-Wachstum pro Tag geachtet, aber auch auf die Engagement Rate. Dadurch, dass es halt ein Interior-Account war, war es jetzt nicht so, dass Leute dort engaged haben wie einer Personal Brand. Aber in Relation zu den anderen Accounts aus derselben Nische war meine Engagement Rate sehr gut. Also, was ich, glaube ich, jedem empfehlen kann, ist einfach, dass man dort halt einfach wirklich guckt, auch wo die Abonnenten herkommen, aus welchen Regionen die Abonnenten herkommen. Weil das sagt natürlich hinterher auch in Bezug auf Monetarisierung eine ganze Menge aus, wie ein Account zu monetarisieren ist. Also wenn man halt bei dem Account ein kontinuierliches Wachstum beobachten kann, ist das sehr, sehr gut. Wenn das Ganze halt ja aus den Ländern kommt, in denen man auch interagiert und in denen man auch interagieren möchte, ist das auch sehr gut. Und dann muss man halt gucken, was man auch für Ansprüche an die Zielgruppe hat und welches Ziel man verfolgt. Wenn du jetzt zum Beispiel ein Nischen-Account bist, aber du weißt, wenn du halt einen Kunden oder einen Follower konvertierst, hast du direkt irgendwie einen Umsatz von 2, 3, 4, 5.000 Euro, weil es halt eine Nische ist und du wirklich 100 bis 200 echte Fans darunter hast, dann ist das theoretisch auch völlig ausreichend. Also ich glaube, man muss gucken, ist die Qualität meiner Abonnenten irgendwie quantifizierbar und woran kann ich die quantifizieren in Relation zu der Intention, die ich für diesen Account habe. Aber wenn man natürlich einfach nur bloggt und das just for fun macht, würde ich das eindeutig am Continuous Growth des Accounts festmachen. Genau, und natürlich auch bei den Instagram Stories kannst du auch gucken, wie viele Leute wirklich mit deinen Instagram Stories interagieren. Das ist, glaube ich, Richtung Community sehr, sehr wichtig, um zu schauen, okay, gut, wer sind jetzt meine Frequent Viewer und wie viele gucken wirklich meine Stories bis zum Ende, um dort halt einfach dann Maßnahmen zu planen, auch wie kriege ich mein Story Engagement nach oben, wie bekomme ich jetzt mehr Leute auf den Account. Aber was ich da auch wieder nur appellieren kann an alle, die jetzt wirklich sagen, ich möchte noch mit Instagram anfangen, macht wirklich eine vernünftige Keyword bzw. Hashtag Research auf Instagram. Guckt einmal bei Google Trends, schreibt euch da 2, 3 aktuelle Trends auf und dann geht wirklich bei Instagram in die Hashtags rein und stellt euch da in Relation zu eurem Profil wirklich ein Portfolio aus guten Hashtags zusammen, die ihr immer in Variation unter die Bilder drunter posten könnt, weil ich habe damals wirklich, beziehungsweise auch heute, wenn ich noch Bilder hochlade, kommen halt 90% neue Viewer auf halt den Instagram-Account, einfach nur, weil ich die richtigen Hashtags hatte und die Leute mich darüber gefunden haben. Also unterschätzt nicht die Kraft der Research, die ihr selber betreiben könnt.
Cool, definitiv cool. Jetzt haben wir, glaube ich, 2 Themen, ohne in dir nahe treten zu wollen, aber mit deinen zarten Mitte 20 gehörst du ja zu einer besonderen Generation, glaube ich, die nachwächst. Und du hast ein sehr, sehr, sehr beliebtes Thema in der Arbeit. Würdest du sagen, dass deine Generation sensibler, anders mit Daten umgeht?
Also ich würde sagen, dass die Leute auf jeden Fall bewusst sind, wie viele Daten wirklich im Internet jeden Tag von uns im Umkreis sind. Aber im Endeffekt sagt sich auch die Hälfte, ich habe eh nichts zu verheimlichen. Ich gehe sehr, sehr bewusst mit meinen Daten im Internet um, liegt vielleicht auch in meinem Beruf, aber ich beispielsweise habe immer eine VPN installiert, um wirklich das Ganze im Hintergrund zu verschlüsseln. Also ich verschlüssel da meine IP-Adresse. Ich weiß, ich bin da ein bisschen paranoid, aber ich glaube, es ist wichtig, dass man sich bewusst ist, dass halt auch wirklich andere Companies einen Profit von den eigenen Daten machen. Sie werden jetzt nicht direkt gegen einen verwendet, aber man bekommt schon sehr, sehr viel, sehr gut zugeschnittene Werbung, wenn man nicht auf seine Daten im Internet aufpasst. Und ich glaube eher, dass meine Generation jetzt da auch manchmal einfach diesen Running Gag am Laufen hat. Facebook hat mich schon wieder abgehört. Ich bekomme hier schon wieder Werbung, wo ich 2 Minuten vorher drüber gesprochen habe. Also die Awareness ist auf jeden Fall da, aber die Handlung, die man dann einleitet, um wirklich seine Daten zu schützen, ist eher dann gering. Genau, wie ist denn das in deiner Generation, Jonas, wenn ich jetzt mal so fragen darf? Ne? Wer frech fragt, kriegt auch eine freche Antwort.
Ja. Ich dachte eigentlich nicht, dass wir so weit auseinander sind von den Jahren, aber können wir den Zuschauern ja oder Zuhörern ja auch mal spiegeln, dass wir kurz vorher schon mal drüber gesprochen haben. Und als du das gesagt hast, ist mir eigentlich erstmal bewusst geworden, wie vielleicht. Ich habe eine 3-jährige Tochter und wie die eigentlich perspektivisch aufwächst, also dass die ganz, ganz viel mit Technik aufwachsen wird und auch schon aufwächst und die wirklich, glaube ich, anders damit umgehen. Und auch die, das ist jetzt die Frage eben, die vielleicht auch eine philosophische Frage, würden wir oder würden die Erwachsenen, unsere Eltern, unsere Großeltern eigentlich auch mehr mit den Daten sensibel im Internet umgehen, wenn sie wüssten, wie man das macht? Wenn ich an mich persönlich denke, darf ich eigentlich nichts zum Thema Daten sagen, weil wir haben 2 Alexas zu Hause. Mein Handy ist angewachsen an meiner Hand. Und ich beschäftige mich tagtäglich mit den Daten. Ich finde es ja total faszinierend und bin dann auch gerne bereit, meine Daten sozusagen wieder preisgegeben, damit darauf personalisierte Werbung gemacht wird. Aber ich achte auch vielleicht genauso wie du darauf, welche Daten ich freigebe. Und wenn man sich die Anfangszeit von Facebook ja so mal ein bisschen anschaut, dass jeder gepostet hat, wenn er auf dem Klo sitzt oder was er isst, da darf man sich nicht wundern, wie spezifisch zugeschnitten eigentlich die ganzen Themen sind, über die man sich also die man bekommt, die man dargestellt bekommt. Und das hatte ich auch schon mal mit der Ramona zum Thema so ein bisschen, wie weit kann man gehen mit Daten? Ich glaube, man sollte einfach versuchen, wir als Marketeers, genauso vor allem mit du, mit deiner Generation und aber auch wir mit den älteren Generationen, wenn man das jetzt mal so bezeichnen darf, dass man so mit den Daten der Kunden umgeht, wie man selber gerne möchte, dass mit den Daten umgegangen wird.
Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, Jonas, was ich da auch nochmal zu der Zukunft deiner Tochter gerne ergänzen würde. Vorab als Disclaimer, ich bin jetzt kein Developer, aber ich beschäftige mich halt in meiner Freizeit gerne auch mal mit Themen wie Machine Learning und intelligentem Lernen von Algorithmen. Und es sind ja nicht nur die Daten, die wir preisgeben, sondern es ist halt einfach die Großkonzerne wie Google und Facebook. Es kommt darauf an, was die aus unseren Daten machen. Und ich nehme denen das gar nicht übel. Ich finde es klasse, dass wirklich der Fortschritt so enorm ist, dass es dort hochintelligente, selbstlernende Algorithmen gibt. Aber beispielsweise können halt diese Algorithmen so viel aus unseren Daten prognostizieren, weil sie so hochintelligent sind, weil sie aufgrund aller Menschen auf diesem Planeten so enorm große Datenmengen haben, dass beispielsweise ja WhatsApp schon erkennen kann, wann ein Paar sich trennt anhand der Tatsache, wie sich der Chatverlauf ändert, beziehungsweise die Frequenz und die Art des Gesagten. Oder beispielsweise habe ich auch irgendwie letztens gehört, ich weiß jetzt aber nicht, ob das richtig ist, dass teilweise sogar anhand des Kaufverhaltens auf Amazon Schwangerschaften vorprognostizieren kann. Ich glaube, also von dem Wissen, was ich auch habe, weiß ich wirklich, dass diese Algorithmen enorm schnell, enorm viel besser werden. Und das sollte man sich einfach immer im Kopf behalten. Ich meine, so jede vierte, fünfte Suchanfrage auf Google wurde zuvor noch nie gemacht, aber dennoch kriegt man gute Ergebnisse einfach nur auf Basis der Datensätze, die in der Vergangenheit gesammelt wurden. Und wenn man halt auch weiß, wie wichtig Daten für unsere Gesellschaft sind, kannst du dir aber auch ungefähr vorstellen, auf was für einem Intelligenzlevel diese stetig selbstlernenden Suchmaschinen sein werden und diese Superkonzerne, wenn deine Tochter halt noch ein paar Jahre älter ist. Und ich glaube einfach, was wichtig ist, ist, dass man da sensibilisiert, dass halt jedem das bewusst ist und dass halt auch einfach deine Tochter ja einen schönen Platz hat im Internet, wenn sie halt anfängt, alles zu entdecken. Also ich wünschte tatsächlich, dass ich noch viel eher mit dem Internet aufgewachsen wäre, weil ich es einfach wunderschön finde, diese ganzen Informationen, auf die man dort Zugriff hat und diese ganzen Möglichkeiten, die einem dort eröffnet wurden. Weil ich meine, ich habe auch nicht studiert, aber ich konnte alles im Selbststudium erarbeiten, aufgrund der wunderbar strukturierten Suchmaschinenergebnisse, die da auf mich warteten und der Kurse, die ich dadurch machen konnte. Also ich bin unglaublich dankbar wirklich für diese Chance und auch diese technischen Möglichkeiten, aber ich habe auch Respekt davor. Und ich glaube, wenn wir einfach alle mit dem Bewusstsein und dem Respekt rangehen, dann können wir auch einfach gemeinsam dafür sorgen, dass uns ein freundliches Internet erhalten bleibt, sage ich jetzt mal, indem es nicht zu Datenmissbrauch kommt.
Ja, definitiv. Meine letzte Frage, die ich immer wieder stelle, die du, glaube ich, aber auch teilweise schon beantwortet hast, liebe Vivian. Wie beschäftigen dich Daten privat?
Also, ich beschäftige mich viel damit. Sie beschäftigen mich auch sehr, sehr intensiv, wenn ich mir halt nicht auf der Arbeit über existierende Daten den Kopf zerbreche und über existierende Sachverhalte, dann beschäftige ich mich dann auch abends mit den Daten, sei es mit irgendwelchen Auswertungen von meinem Portfolio, was ich hobbymäßig neben der Arbeit immer irgendwie versuche zu growen, also irgendwelchen, Unternehmensanalysen, die ich dann über alle Aktien und Co. researche, aber halt natürlich auch einfach, ja, Daten, die ich in den Nachrichten höre über Statistiken, die ich mir durchlese. Also ich finde halt einfach, dass das Wissen in diesen Daten zugrunde liegt und dass es einfach für jeden zugänglich ist, finde ich einfach wunderschön. Und ich bin dann auch so ein Mensch, ich rufe dann meine Eltern an oder meine Freunde und erzähle denen dann auch ganz gespannt und ganz euphorisch von den Dingen, die ich gelernt habe und dass sie sich das auch unbedingt durchlesen müssen. Also ja, ich stehe dem Ganzen sehr, sehr positiv gegenüber, aber auch mit der notwendigen Demut, sage ich jetzt mal, weil ich glaube einfach Demut und Dankbarkeit, damit kommt man gut durch den Tag, gut durchs Leben und damit verirrt man sich auch nicht im Datenlabyrinth.
Ja, vielen, vielen Dank, Vivian. Ich glaube, es hat einen guten Einblick gegeben, einmal in die etwas, glaube ich, schwierige irgendwie Datenarbeit, die du einmal in deinem Job hast, einmal aber auch, welche Herausforderungen du so ein bisschen mit deiner Generation hast, dass es auch so ein bisschen Unterschied zwischen Arbeit und Privatleben ist. Spannend, definitiv habe ich einiges mitgenommen und danke, dass du da warst.
Ja, Jonas, das Danke gilt nur an dich zurück. Ich freue mich enorm, dass ich da sein konnte und dass ich diesen wunderschönen Austausch mit dir hatte. Also ich finde es auch schön, dass wir da über diese ganzen wichtigen Themen gesprochen haben. Und ich hoffe einfach, dass auch die Leute, die das jetzt hören, einfach nochmal über die Sachen reflektieren, die wir gesagt haben, um einfach ja gemeinsam positiv in diese in die Data-Driven-Welt durchzustarten.
Mehr vom Podcast? Abonniere My Data is Better Than Yours und bewerte ihn gerne.